Ja, also beim biblischen Unterricht ging es gestern um das Thema Gottesdienst. Und das war für mich also durchaus auch sehr interessant. Wir haben zum Schluss, oder was heißt zum Schluss? Ja, die letzte Stunde, haben zwei Gruppen, hatten das Ganze in zwei Gruppen geteilt, Gottesdienstentwürfe mal gemacht. Und also sie haben sich im Wesentlichen sehr nah an das gehalten, was wir hier machen. Ich hatte ja eigentlich gesagt, sie haben also wirklich auch mal die Freiheit, es ganz anders zu gestalten, haben sich aber im Wesentlichen an das gehalten, was sie kennen. Das ist ja oft so bei uns Menschen, oder? Das, was man kennt, da bleibt man am liebsten bei. Mit kleinen Unterschieden. Die eine Gruppe, die hat, ich glaube, wie habt ihr das genannt, die Vorpredigt gestrichen und dafür zwei Lieder im Lobpreis mehr. Ja, jeder, man darf mal drüber nachdenken, ja. Es ist ja für mich spannend, wir haben ja auch so eine Art Liturgie. Also nicht so ausgefeilt wie in der Kirche und nicht so strikt, jeden Sonntag exakt das Gleiche an derselben Stelle und so weiter, aber an sich schon. Und jetzt gibt es in der Kirche, da gibt es ja die liturgische Kammer und die haben nichts anderes zu tun, als sich Gedanken zu machen über die Liturgie. Und in meiner ersten Stelle hatte ich mal einen Dekan, der für uns als Pfarrer auch zuständig war, der war Mitglied dieser liturgischen Kammer, war aber gleichzeitig Landesverbandsvorsitzender vom CVJM. Und das war immer spannend, wenn wir uns mal über so liturgische Fragen unterhalten haben. Warum machen wir eigentlich was an welcher Stelle und warum machen wir es so, wie wir es machen? Ja, ich habe die Lanze gebrochen fürs freie Gebet. Er hat die Lanze gebrochen dafür, das Gebet vorgefertigt zu haben im Gottesdienst. Spannend. Aber es ist nicht unser Thema von heute. Ich wollte euch nur einfach mal so einen kleinen Einblick geben in das, was wir da auch so machen im biblischen Unterricht. Töten und anderer Streit. Ich kenne euch jetzt alle so ein bisschen. Ich vermute mal, von euch hat noch niemand jemanden erschlagen, erstochen, erschossen oder irgendwas in dieser Art. Und schon gar nicht aus Vorsatz. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wie Jesus das zuspitzt, dann wird es da schon ein bisschen schwieriger. Wird es brisanter. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und zwar von Gott gesagt ist, ja, also Klammer zu, nicht von irgendwelchen Leuten, die sich das ausgedacht haben. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen ist. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, ist also so ein eigentlich hebräisches Schimpfwort, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wer hat schon mal zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester gesagt, du Dummkopf? Nein, wenn, dann habt ihr schon gleich was Schärferes. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Ja, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, was will Jesus damit denn sagen? Er hat ja vorher noch gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und jetzt stellt er sich aber scheinbar so im Gegensatz zum Gesetz. Ja, jetzt kommt plötzlich so ein scheinbarer Gegensatz dagegen. Und ihr habt gehört, da kommt das Gesetz, was im Alten Testament gesagt ist. Ich aber sage euch, will Jesus also jetzt doch etwas Neues einführen? Es ist ja in einer gewissen Weise eine Zuspitzung. Aber ich glaube, diese Zuspitzung, was Jesus hier zeigt, ist, wie Gott sich das eigentlich gedacht hatte. Ich meine, das alttestamentliche Gesetz ist ein Staatsgesetz. Ein Gesetz, nach dem ein Staat regiert werden soll. Und in einem Staat habe ich immer Menschen, die nach Gott fragen und Menschen, die nicht nach Gott fragen. Und ich muss also noch viel mehr als in der Gemeinde sagen, das geht nicht. Und wenn das, was nicht geht, passiert, dann hat das Konsequenzen. Und im Alten Testament, in diesem Staatsgesetz, das Gott hier einführt, waren diese Konsequenzen die Todesstrafe in bestimmten Fällen. Nicht, dass ich das wieder einführen möchte, aber wir müssen mal, wenn wir diskutieren über die Todesstrafe, sollten wir das zumindest mal im Hinterkopf haben, dass Gott das in bestimmten Fällen sogar angeordnet hat, als er selber ein Staatsgesetz erlassen hat. Dürfte uns an manchen Stellen ein bisschen gegen den Strich bürsten, oder? Aber wir müssen uns dann schon überlegen, wenn wir sagen, wir sind dagegen, warum sind wir denn dagegen, wenn Gott doch eigentlich, als er selber ein Staatsgesetz erlassen hat, das mit eingeplant hat. Die Bergpredigt ist jetzt aber in weiten Teilen eine Auslegung, wie Gott sich das Zusammenleben eigentlich wünscht. Er sagt, natürlich in einem Staatsgesetz muss ich Kompromisse machen. Ich habe mich damals als jugendlicher Teenie, was weiß ich, tierisch aufgeregt, als Helmut Schmidt mal gesagt hat, mit der Bergpredigt kann ich keinen Staat regieren. Heute sage ich, der Mann hat recht. Ja, also damals habe ich mich darüber geärgert, weil für mich die Bibel natürlich irgendwie der Maßstab ist und für alle. Und ja, aber er hat trotzdem recht. Denn die Bergpredigt ist ein Prinzip, wie es unter Christen ist oder wäre, wenn es perfekt läuft. Ja, dann sagt tatsächlich mehr keiner zu seinem Bruder irgendwie sowas. Er zürnt nicht mehr mit seinem Bruder. Ja, überlegt mal. Schon wenn ich zornig bin auf meinen Bruder oder meine Schwester, bin ich eigentlich des Gerichtes schuldig. Musste ich zumindest mal vor Gericht landen und mich rechtfertigen. Jetzt frage ich nochmal, wer war noch nie zornig auf seinen Bruder oder seine Schwester? Alle, die keine Geschwister haben. Aber wenn ich dann die geistlichen Geschwister dazu nehme, dann seid ihr auch nicht mehr aus dem Schneider. Dann seid ihr genauso mit dran. Aber in einer vollkommenen Welt käme das nicht vor. Also Jesus zeigt, es ist eine Linie der Bergpredigt, der zeigt einmal auf, wie Gott die Ordnungen eigentlich gemeint hat, wie er sich das eigentlich wünscht. Und gleichzeitig, und das hängt ja ganz nah beieinander, ist die Bergpredigt dazu geeignet, uns aufzuzeigen, dass wir alle schuldig sind. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja diesen Schlusssatz, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und die haben nun wirklich getan, was Menschen möglich war. Mehr geht nicht. Und Jesus sagt, ja, wenn ihr nicht mehr zu bieten habt, dann kommt er halt nicht rein. Und damit wird ja klar, unsere Gerechtigkeit reicht nie. Und das merken wir auch an dem Text heute. Ja, Jesus möchte nicht, dass wir miteinander zürnen. Er möchte nicht, dass wir uns gegenseitig beleidigen. Das ist nicht Gottes Wille, ganz klar. Aber er weiß auch, dass wir es alle tun. Dass es einfach vorkommt. Und deswegen brauchen wir eine andere Gerechtigkeit. Und trotzdem werden hier aber jetzt Prinzipien deutlich, die ganz, ganz wichtig sind. Worte sind Taten. Also manche sagen, ja, aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden Taten. Ja, ist auch richtig, diese vor allen Dingen, wenn es negative Sachen sind, diese schiefe Ebene. Wenn ich ja erstmal drauf gerate, ja, erstmal bösartige Gedanken, dann kommen daraus bösartige Worte und irgendwann auch bösartige Taten. Das ist richtig. Aber für mich fängt es noch früher an. Worte sind schon Taten. Worte können töten. Worte können verletzen. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr ernst nehmen sollten. Ja, Paulus schreibt das, glaube ich mal, dass wir Rechenschaft ablegen werden über jedes unnütze Wort, das wir reden. Also wenn wir jetzt darunter verstehen, jedes Wort, das nichts Positives hervorbringt, dann würde es vermutlich unter uns plötzlich sehr, sehr still werden. Und was ist dann mit Smalltalk und so weiter? Aber unsere Worte ernst nehmen und prüfen, was bewirken eigentlich meine Worte. Worte können nämlich genauso gut auch heilen und Gutes bewirken. Aber hier wird deutlich, jeder ist schuldig. Und wir sind herausgefordert, zu segnen statt zu fluchen. Und Jesus sagt, wer das nicht tut, wer über seinen Bruder lästert, über seinen Bruder oder Schwester natürlich genauso negativ redet, der ist schuldig vor Gott. Also heute habe ich gedacht, heute wäre es vielleicht dann mal tatsächlich das Abendmahl nachher, ja, weil heute in der Predigt merken wir sehr schnell, dass wir alle schuldig sind und die Vergebung brauchen. Aber vielleicht ist es auch positiv, dass ihr den Zuspruch vorher gekriegt habt, dass Jesus alles getan hat, was nötig ist. Und ja, wenn wir dann damit da stehen. Das Zweite geht es darum, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Wer soll den ersten Schritt machen? Ja, also hier ist ja erstmal ist ja hier gar nicht klar, zu Recht oder zu Unrecht. Ja, also es kann ja auch sein, dass mein Bruder was gegen mich hat, ohne dass ich was falsch gemacht habe. Hier wird ja gar nicht gesagt, du hast was falsch gemacht. Ja, also es kann ja auch wirklich sein, ich habe dem mahnend, liebevoll mahnend gesagt, pass auf, dass der Weg, auf dem du da gerade bist, der ist gefährlich und jetzt ist der stinksauer auf mich. Wo ich sagen würde, ich würde es jederzeit wieder sagen, es war einfach zutreffend. Ich habe mich nicht mal im Ton vergriffen. Also das gibt es ja auch noch, ja, dass man Richtige sagen, aber im falschen Ton. Hat meine Mutter mal hatte einen Streit mit jemandem und dann hat sie am Schluss gesagt, so, für meinen Ton entschuldige ich mich jetzt, für das, was ich gesagt habe, nicht. Das gibt's ja auch. Aber du, wenn du merkst, dein Bruder hat etwas gegen dich, wenn dir das einfällt, wenn du das weißt, dann geh hin und such den Frieden. An anderer Stelle heißt es, wenn dein Bruder gesündigt hat. Je nach Textversion, also das sind die alten Handschriften, sind sich da nicht ganz einig, heißt es auch, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat. Das an dir steht in den alten Handschriften nicht, das steht erst in den späteren. Aber trotzdem, wenn dein Bruder gesündigt hat, so gehe du hin. Da ist es also andersrum, der andere hat was falsch gemacht und ich soll hingehen. Hier ist es so, der andere hat was gegen mich, vermutlich zu Recht, und ich soll hingehen. Das heißt, die Antwort auf die Frage, wer soll den ersten Schritt machen? Der, der es merkt. Der merkt, hier stimmt was nicht zwischen mir und dem anderen, der soll hingehen. Egal, ob er Täter, Opfer oder noch was ganz anderes ist. Ja, das, und ich glaube nicht, dass das eine leichter ist als das andere. Es ist nicht leicht, hinzugehen und zu sagen, hey, hör mal, du hast mich da verletzt. Was du da rausgehauen hast, was du da gesagt hast, das hat mir wehgetan. Und genauso ist es nicht leicht zu sagen, du, hör mal, ich habe da was gesagt, ich habe noch mal drüber nachgedacht oder vielleicht hat mir auch jemand einen Tipp gegeben, das war so nicht in Ordnung. Ich habe dich verletzt, vielleicht wollte ich das sogar in dem Moment, weil ich sauer war. Mal ganz ehrlich, passiert es immer nur aus Versehen? Also ich kenne mich, es gibt Momente, da will ich wehtun. Meistens, wenn mir jemand wehgetan hat und dann will ich auch. Und je besser man dann mit Sprache umgehen kann, umso gefährlicher wird's. Und dann hinzugehen und zu sagen, du, das war nicht in Ordnung. Und bitte nicht die gleich so eine Ausrede hinterher schieben, sondern wirklich, es war falsch, Punkt. Und nicht, es war falsch, aber du hast mich ja auch geärgert. Das wird in der Regel nicht so gut ankommen. Wer macht den ersten Schritt? Immer der, der es zuerst merkt. Und dabei ist es nicht mal die Frage hier, Jesus geht nicht auf die Frage ein, ob es berechtigt ist oder nicht, sondern wir sollen den Frieden suchen. Wichtig ist an der Stelle natürlich, dass ich nicht verlogen bin, um Frieden zu haben, sondern dass ich schon bei der Wahrheit bleibe. Aber wenn es zu Verletzungen gekommen ist, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viel Prozent, gefühlt würde ich jetzt mal sagen, höchstens 10%. Der Streitigkeiten geht es ja wirklich darum, dass man etwas Wahres in einer angemessenen Art und Weise gesagt hat und der andere ist jetzt sauer. Meistens ist es so, man hat sich entweder im Ton vertan, man hat es an der falschen Stelle gesagt, mein Vater hat uns als Teenies hauptsächlich so beigebracht, ihr dürft jedem alles sagen, auch einem Lehrer, aber bitte unter vier Augen, denn wenn er den vor der Klasse anschießt, kann der sich ja nur wehren. Der hat ja gar keine andere Chance, als sich zu wehren in dem Moment. Also es kommt immer auch mal drauf an, wo und wann sage ich Dinge. Ja? Also dass ich wirklich das Richtige im richtigen Ton an der richtigen Stelle gesagt habe und daraus kommt Streit, entsteht Streit, das passiert auch, keine Frage. Aber das dürften vielleicht 10%, vielleicht noch weniger der Streitigkeiten sein, die es so gibt. Meistens ist ja irgendetwas nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und bei Sachen, die längere Zeit laufen, ich habe die Geschichte ja schon öfters erzählt, wo ich mit jemandem sicher 2 Jahre, 3 Jahre im Clinch gelegen habe und dann sollte ich predigen, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Ich gebe es ungerne zu, aber da ist meine Taschenbibel quer durch das Büro in die andere Ecke geflogen und dann habe ich gesagt, Herr, darüber kann ich nicht predigen, das lebe ich doch selber nicht. Und dann hatte ich noch 3 Tage, bis ich drüber predigen sollte. Und die habe ich wirklich fast ausschließlich im Gebet verbracht. Den letzten Tag noch mit Beten und Fasten. Und am Nachmittag war ich so weit, dass ich für mich ehrlich sagen konnte, ich vergebe ihm und ich bitte um Vergebung, wo ich schuldig geworden bin. Denn ihr könnt mir nicht erzählen, dass man über Jahre im Clinch liegen kann und selber nicht schuldig geworden ist dabei. Falls ihr ein Beispiel kennt, wo das funktioniert hat, kommt gerne mal auf mich zu. Das würde ich gerne kennenlernen. Ich würde sagen, wenn das über lange Zeit geht, irgendwann sind beide schuldig geworden. Und wer mal angefangen hat, ist dann vollkommen egal. Und das war mir in dem Moment auch sehr bewusst. Ich bin hier schuldig geworden, der andere auch. Und da, wo er schuldig geworden ist, da vergebe ich. Und ich bitte Gott um Vergebung, wo ich schuldig geworden bin. Und es ist wirklich ein Wunder passiert. Wir hatten von dem Tag an Frieden. Und wir konnten sogar sachlich an Sachfragen streiten, ohne dass das sofort wieder auf die persönliche Schiene ging. Das war für mich das größte Wunder. Weil vorher, wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, dann sind wir uns auch ganz schnell an den Hals gegangen, verbal. Also nie tätlich, aber mit Worten. Und plötzlich war das möglich, dass wir sachlich streiten konnten. Ist für mich das Größte, ja? Sachlich streiten, ohne dass einer verletzt wird, ist für mich die größte Kunst der Diplomatie, hätte ich beinahe gesagt, ja? Also das, auch der Liebe, ja? Weil in der Sache, wir sehen nun mal Dinge unterschiedlich und man, also wenn alles nur mit Harmonie zugekleistert wird, dann frage ich mich auch manchmal, wo bleibt hier die Ehrlichkeit? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass nur 2, die hier sitzen, immer und 100%ig einer Meinung sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht reicht mir nur die Fantasie nicht, aber ich fürchte, das ist nicht das Problem an der Stelle. Und das heißt, wir müssen uns manchmal auseinandersetzen, um zu einer Lösung zu kommen. Und das zu tun, ohne gegenseitige zur Verletzung, ohne den anderen anzugreifen, sondern wirklich auf der Sachebene zu bleiben, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, ohne geht's nicht. Und das heißt hier konkret, mein Auftrag ist, und deiner auch, immer die Versöhnung zu suchen. Es gibt einfach die Momente, wo es nicht geht. Zum Vergeben braucht es immer nur einen. Ja, vergeben kann ich, ob der andere Vergebung sucht oder nicht. Und ich würde mich da auch nie abhängig machen wollen von dem anderen. Stellt euch mal vor, der andere kriegt zusätzlich zu dem, was er mir angetan hat, auch noch die Macht über meinen Seelenfrieden, indem er bestimmt, ob ich vergebe oder nicht. Ja, weil ich sage, ich vergebe nur, wenn der auch um Vergebung bittet. Dann kriegt der ja die Macht über meinen Frieden mit Gott. Nee, das kommt nicht in Frage. Die Macht soll er nicht auch noch haben. Ja, zum Vergeben braucht es nur einen. Zur Versöhnung braucht es aber 2. Und das ist natürlich die Grenze, die das hier hat. Ja, weil ich, wenn ich hingehe und tatsächlich tue, was an meiner Macht steht und der andere will einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich keine Chance. Zum Vergeben braucht es nur einen, zur Versöhnung braucht es 2. Und das muss ich wissen. Deswegen gefällt mir der Satz von Paulus so gut. Wenn möglich, soweit an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Dass ich meinen Teil tue, aber Paulus hat diese 2 Einschränkungen. Ja, wenn möglich und soweit an euch ist. Ihr kennt alle den Spruch, keiner kann in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Da ist was dran. Ja, das hat einfach seine Grenzen. Und ich habe auch eine Situation innerhalb einer Gemeinde erlebt, wo zwei Personen, ich habe dann wirklich Pendeldiplomatie, habe mit dem einen geredet, habe mit dem anderen geredet. Und als ich das Gefühl hatte, so jetzt hat jeder den anderen verstanden, habe ich die wieder zusammengeholt. Würdet ihr sagen, ich hatte Erfolg? Wir haben dann letztendlich die Aufgabenbereiche so verteilt, dass die beiden so wenig wie möglich miteinander zu tun hatten. Das hat sogar funktioniert, war aber nicht die Lösung, die ich eigentlich angestrebt hatte. Okay, ich gebe zu, die beiden waren schon vom Temperament, von der Mentalität her extrem unterschiedlich. Das Schlimme war ja, beide haben es gut gemeint. Aber wisst ihr, was das gut gemeint, das Gegenteil von gut ist? Ist schwierig. Aber was unser Text hier deutlich macht, ist, wenn dir auffällt, dass da irgendwo Unfrieden ist, ob es beim Gebet ist, ob es auf dem Weg zum Gottesdienst ist, weil Opfer bringen wir keine mehr, die Situation haben wir nicht mehr. Aber wenn dir das irgendwo auffällt, dann lass alles stehen und liegen, sogar ein Opfer vorm Altar, und geh erst hin und versöhn dich. Da ist früher oft gesagt worden, also ich kann nicht am Abendmahl teilnehmen, denn da ist noch ein Streit zwischen mir und dem anderen, und da nehmen sie ein Jahr lang nicht am Abendmahl teil, das ist nicht die Lösung. Die Lösung wäre, sofort, wenn mir das auffällt, hingehen zu dem anderen. Und wenn das dann nicht funktioniert, weil der nicht will, dann kannst du auch gerne wieder am Abendmahl teilnehmen. Also das ist für mich jetzt nicht das Thema. Sondern es geht darum, wenn du sagst, ich will mich nicht versöhnen, dann ist deine Gottesbeziehung sowieso gestört, beschädigt. Nicht nur die Beziehung zu dem anderen. Auch das kann sein. Ich weiß, es gibt Verletzungen. Ich habe mal jemanden seelsorgerlich begleitet und da war vielleicht mein größter Schreckmoment in so einer unmittelbaren Seelsorgesituation. Haut der auf einmal raus in einem richtig aggressiven Ton. Meinem Stiefvater kann ich nicht vergeben und will ich nicht vergeben. Tja, und jetzt sagt Jesus, wenn ihr einander nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Also ich habe dann später bei seiner Hochzeit mitgewirkt und da war der Stiefvater auch da und er hatte vergeben. Aber in dem Moment, wo er da saß, bei kann ich nicht, habe ich ja schon gezuckt, aber bei will ich nicht, da bin ich dann richtig zusammengezuckt. Was mache ich da? Es gibt Verletzungen, die gehen sehr, sehr tief. Und das müssen wir ernst nehmen. Aber wenn ich gesund werden möchte, geistlich und oft auch psychisch, dann muss ich vergeben. Es gibt keinen anderen Weg. Das hat Gott nicht gesagt, um uns zu ärgern, sondern das hat Gott gesagt, weil er weiß, dass es anders nicht geht. Weil er weiß, dass wir das unbedingt brauchen. Und dann das Dritte. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist. Da geht es ja offensichtlich um Schulden. Ja, wo am Schluss dann, sonst musst du jede Münze zahlen, du kommst erst raus, wenn du jede Münze bezahlt hast. Damals war es ja noch so, wer Schulden hatte und konnte nicht zahlen, der kam ins Gefängnis. Was ja irgendwie ein bisschen paradox ist, denn wie soll ich das bezahlen, wenn ich im Knast bin? Da verdiene ich ja gar nichts mehr. Aber das war damals so. Und dann wurde er verkauft, seine Kinder wurden verkauft, seine Frau wurde verkauft und dann wurde geguckt, dass man davon die Schulden bezahlt. Und deswegen sagt Jesus hier, also wenn du schon mit jemandem auf dem Weg zum Gericht bist, such eine Lösung. Wenn ihr erstmal vor Gericht seid und der Richter das Urteil gesprochen hat, dann hast du verloren. Dann wird dieses Urteil auch vollstreckt. Und hier geht es ja wirklich eindeutig darum, dass ich Schulden habe. Sonst würde diese Situation nicht auftreten. Und ja, dass ich nach einer Lösung suche, nach einer einvernehmlichen Lösung, solange es geht. Frieden schließen und ein Urteil vermeiden. Denn ansonsten wird die Strafe verhängt und vollstreckt. Es geht also in allen drei Teilen, die sehr unterschiedlich sind heute, es geht in allen drei Teilen um Frieden. Und das finde ich wichtig, dass wir gucken, wo können wir Frieden stiften und Frieden schließen. Das fängt an, dass ich mir bewusst mache, dass wenn ich über den anderen schimpfe, ich schuldig werde. Und zwar egal, ob ich zurechtfimpfe oder nicht. Ja, also bei mir kriegen Autofahrer, die mich ärgern, gerne mal 4 Beine. Ja, also, und ich sage immer, das finde ich ganz gefährlich, denn damit hat im Dritten Reich der Holocaust angefangen, dass man den Juden in dem Fall das Menschsein abgesprochen hat. Ja, es war Ungeziefer und was weiß ich, und mit Ungeziefer, das kann ich ausrotten, das kann ich auch vergasen. Ja, also diese Logik, deswegen finde ich das so schlimm, auch bei mir selber, wenn ich Menschen ihr Menschsein abspreche, mit dem, wie ich sie tituliere. Achtet auf eure Worte, und das sage ich mir auch. Ja, also bitte, das predige ich nicht. Ich habe es im Griff und kann das schon. Und jetzt muss ich euch auch noch auf Spur bringen. Ich stecke da genauso drin. Wie gesagt, gerade da ist das so ein Thema, wo ich mich immer wieder erwische und ertappe und merke, nee, das war jetzt alles andere als geistlich. Also daran arbeiten, wie denke ich über die anderen und wie rede ich über die anderen. Worte sind Taten. Vorsicht. Das Zweite, wenn ich weiß, da hat jemand was gegen mich oder ich habe was gegen jemand anderen, die Klärung suchen. Klarer Auftrag, wenn du merkst, da stimmt was nicht zwischen euch, such eine Lösung. Egal, ob du Täter oder Opfer bist oder andersrum besser gesagt, ob du dich für den Täter oder für das Opfer hältst. Denn ich kenne ja immer nur meine Sicht der Dinge. Die des anderen muss ich mir ja erst mal anhören. Ne? Vielleicht sieht er das ja aus gutem Grund ganz anders. Und das Dritte, wenn du wirklich selber Schulden hast, such eine Lösung. Sieh zu, ob du dich friedlich einigen kannst mit dem anderen. Und ich glaube, wenn wir das, die 3 Schritte leben, wir, die wir jetzt hier sind, nicht die anderen, nicht die, die es jetzt heute nicht gehört haben, die es aber unbedingt hätten hören müssen, sondern die, die heute hier sind, wenn wir das leben, oder sagen wir mal, uns 3 Schritte in die richtige Richtung bewegen. Reden wir mal nicht vom Vollkommenen. Wenn wir uns in diese Richtung bewegen, was glaubt ihr, was sich in unserer Gemeinde alles verändert? Das bleibt nicht, wie es ist. Und dann werdet ihr am Arbeitsplatz, in der Schule, egal wo ihr seid, wenn ihr plötzlich die seid, die Frieden suchen, dann wird sich ganz, ganz viel verändern. Und genau das wünsche ich mir, dass das passiert. Lasst uns zusammen beten. Vater, danke, dass wir durch deinen Geist, den du uns gegeben hast, dem näher kommen können. Du weißt, wie unvollkommen wir auf dieser Strecke sind, aber schenke doch, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir da sind, wo wir sind, sondern dass wir dran arbeiten und auch mit dir darum ringen, dass wir da besser werden, dass wir uns dem mehr annähern und dass wir lernen, die richtigen Schritte zu tun.